Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von E-Movotion. Ich bin einen Lucid Air gefahren und fand es ziemlich geil. Mehr dazu jetzt.
E-Movotion, der E-Mobility-Podcast. E-Movotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande.
Ich bin Jerome Brunel. Wir zeichnen auf am Freitag, den 31. Januar abends. Und mit dabei ist Wolfgang Paul. Grüße dich, Wolfgang.
Hallöchen zusammen.
Und Julia Maulhardt ist auch dabei. Grüße dich, Julia.
Hallo, schönen guten Abend.
Normalerweise kündige ich ja immer erst die Frauen an. Ich weiß nicht, warum ich es heute umgekehrt gemacht habe. Oder vielleicht liegt es daran, dass der Wolfgang heute im Miniröckchen durch die Gegend läuft und ich dann gedacht habe...
Ich weiß gar nicht, wo du hinguckst.
Unter den Schreibtisch.
Ja, ich bin noch ein bisschen aufgedreht, weil ich komme gerade aus Stuttgart zurück und habe mich hierher gestaut nach Haupt. Tatsächlich war Stau direkt vor Haupt an der Autobahn, weil irgendjemand sein Auto gegen geschmissen hat. Und dass dann die Unfallstelle nur einspurig passierbar war. Ich war in Stuttgart und da habe ich mich auch herumgestaut, weil Freitagnachmittag ist Stuttgart ziemlich dicht. Aber ich war in Stuttgart, weil Lucid mich tatsächlich eingeladen hat nach Stuttgart, um mal den Lucid Air zu fahren. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Lucid Air, dieses Fahrzeug gibt es schon länger. Gibt schon ein paar Jährchen, ist kein neues Fahrzeug, aber ich habe es tatsächlich noch nicht gefahren gehabt. Und Lucid hat vor, noch in diesem Jahr wahrscheinlich so... Sommer eine neue Dependance zu eröffnen in Stuttgart, um dort erstens mal die Autos zu verkaufen, aber auch sie zu reparieren. Denn aktuell, wenn ich jetzt einen Lucid kaufen würde, müsste ich tatsächlich entweder nach München oder nach Frankfurt fahren, wenn ich ein technisches Problem damit hätte, das größer wäre. Kleinere Probleme, hat man mir gesagt, macht man vor Ort. Da kommt dann wie bei Tesla ein Mechaniker und kümmert sich drum. Aber wenn das dann so in den Hochvoltbereich geht und so weiter, dann muss es tatsächlich in die Werkstatt und dann geht es eben nach Frankfurt oder nach München. Da wäre Stuttgart natürlich ganz gut, wenn man da eine Dependance hätte. Ich bin also nach Stuttgart gefahren auf Einladung von Lucid, durfte eine Stunde lang mit der Karre fahren. Wobei ich sage jetzt ein bisschen abschätzig Karre, das war keine Karre, das war ein tolles Auto. Ich durfte die mittlere Version fahren. Es gibt so, ich glaube, insgesamt 4 Versionen, aber 3 wichtige. Eine, die einen 116 Kilowattstunden Akku hat und richtig Bums, also über 1100 PS. Ich hatte so die mittlere Version, den GT, der ja auch ein Glasdach und so weiter hat und so um die 800 noch was PS. Und dann gibt es noch den Pure, der hat einen kleineren Akku und ein Glasdach, den gab es da auch zu sehen, habe ich mir auch ein bisschen angeschaut. So, und ich bin da reingesessen und habe mich erstmal richtig wohlgefühlt in dem Auto. Ich fahre ja normalerweise ein Tesla Model S oder ein Model Y, meistens ein Model S. Und ich habe dann so gedacht, ja, so hätte das Model S auch sein können. Von der Wertigkeit, ja, es wirkt einfach wertiger. Zwar ist der mittlere Bildschirm kleiner als bei Tesla, dafür ist aber der Bildschirm, den man hinterm Lenkrad hat, viel, viel größer, also breiter. Und ich finde das einfach richtig, richtig gut gemacht. Wolfgang, du bist doch, glaube ich, auch mal schon mal dieses Auto gefahren, oder?
Ja, der stand in Hilden und dann ein Freund von mir, der auch einen Tesla fuhr, der hatte mich dann angerufen und sagt, Mensch, das müssen wir gucken, weit über 1000 PS. Und okay, das haben wir uns nicht nehmen lassen. Wir sind dann Probe gefahren, haben uns auf der Hälfte der Zeit abgewechselt, damit jeder in das Vergnügen kam. Und ich muss sagen, genau das, was du beschrieben hast, fantastisches Fahrzeug, sehr schön ausgeschlagen. Es wirkt insgesamt wirklich wertiger als ein Tesla. Vielleicht insgesamt, weil das irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen wohnlicher wirkt, nicht ganz so clean. Und die Beschleunigung war natürlich unglaublich. Also meine Frau, die hat dann immer geschimpft, ne? Bitte nicht beim nächsten Mal oder mindestens mit Vorwarnung, weil das ist so brachial, das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Das muss man erleben, genau wie du sagst.
2,4 Sekunden, glaube ich, von 0 auf 100, das ist schon wirklich brachial. Wobei ich dann ganz ehrlich sagen muss, ich brauche das nicht. Also man gewöhnt sich da unglaublich schnell dran. Ich weiß nicht, auch als ich mein Model S mit 320 PS gekauft habe, habe ich mit den Leuten erzählt. Also stellt euch das so vor, ihr drückt aufs Gas und das ist sofort bei 100. Da gibt es nichts Besseres. Und heute weiß ich doch, erstens, es gibt vieles, was besser ist. Und man gewöhnt sich da auch schon. Inzwischen kommt mir das nicht lahm vor. Also mir reicht das nach wie vor. Aber mir kommt es schon so vor, also da kann man noch deutlich mehr. Und heute im Lucid Air war es deutlich, deutlich mehr. Das Fahrwerk, kein Luftfahrwerk übrigens, obwohl der Preis ja relativ hoch ist von dem Fahrzeug. Also der Pure kostet 85.000, der, den ich heute gefahren bin, rund 100.000. Man könnte da vielleicht ein Luftfahrwerk ja erwarten. Haben sie nicht, habe auch darüber mit dem Mitarbeiter gesprochen. Man braucht es aber irgendwie auch nicht. Also ich fand das Fahrwerk perfekt. Also ich persönlich fand dieses ganz gut. Also war mindestens so angenehm wie bei meinem Model S. Sogar noch besser, hatte ich so das Gefühl. Ich habe nichts vermisst. Aber es gibt, weiß ich, viele, die sich darüber beschweren, ein Fahrzeug in der Leistungsklasse und in der Preisklasse sollte ein Luftfahrwerk sein, Julia.
Ich glaube gar nicht, das hat was mit der Preisklasse zu tun, sondern ich finde den Radstand, sowohl beim Model S als auch beim Lucid, den ich ja auf dem Hockenheimring schon mal gefahren bin, sehr lang. Und dementsprechend hast du einfach Probleme, wenn du auf Auffahrten fährst oder runterfährst in Tiefgaragen oder so. Da hast du im Prinzip das Problem, dass du dann über den langen Radstand mit dem Akku aufsetzt. Und das finde ich halt schwierig. Also in der Preisklasse möchte ich mir zumindest nicht den Akku kaputt fahren.
Das kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wenn du ein Luftfahrwerk hast, also zumindest früher bei Tesla ein Luftfahrwerk hattest, dann konntest du sicher sein, da kommen Reparaturen. Und wenn du es repariert hast, kommen ein paar Monate später wieder Reparaturen. Ich war damals ganz froh, dass ich das Luftfahrwerk damals nicht geordert habe, weil es gab viel Ärger. Inzwischen dürfte das besser sein bei den neuen Model S und Model X. Ich denke, das haben sie inzwischen im Griff, aber das war damals das Problem, 2017, als ich das gekauft habe. Es hat auf jeden Fall, das Lucid Air hat kein Luftfahrwerk und darüber kann man, wie gesagt, streiten. Also mir hat es nicht gefehlt, aber dieses Argument, was du gerade gebracht hast, an das habe ich tatsächlich ehrlich gesagt nicht gedacht und das leuchtet mir auch ein. Aber ich bin auch so ein Mensch, der sagt, baut nicht so viel ein, weil wenn ihr viel einbaut, kann auch viel kaputt gehen. Ja, also wenn ihr hinten in den Kofferraum elektrisch aufmacht, ist es toll, aber da ist halt wieder ein Motor, der kann kaputt gehen und dann hat man den Salat, wenn er kaputt geht. Zum Beispiel bei meinem Model S gibt es da keinen Motor, der kann dann auch nicht kaputt gehen. Genauso wie es kein Luftfahrwerk gibt, kann auch nicht kaputt gehen. Und so hatte ich halt auch bisher, Gott sei Dank, relativ wenig Reparaturen. So, also ich saß dann im Auto, ich wurde dann eingewiesen in die Software. So, die Software ist relativ einfach aufgebaut, ist sehr schnell zu verstehen. Also innerhalb der Stunde, die ich das Auto fahren durfte, habe ich die Software komplett durchschaut, habe mir alle Menüs angeschaut, problemlos. Die Software ist logisch aufgebaut, da gibt es eigentlich keine Fragen. Allerdings muss man auch sagen, sie ist lang nicht so wie bei Tesla. Also da hat Tesla wirklich die Nase vorn, was Software betrifft. Es gibt einfach mehr Möglichkeiten, es gibt mehr Dinge, die man tun kann und so weiter und so weiter. Vom Design fand ich allerdings die Software von Lucid irgendwie schöner tatsächlich. Also irgendwie moderner oder gediegener oder so eine Mischung daraus. Mir hat das besser gefallen, aber von der Funktionalität ist tatsächlich so, dass Tesla da die Nase vorn hat. Natürlich gibt es auch bei Lucid die Möglichkeit oder ja, die Software abzudaten. Das passiert genauso over the air wie bei Tesla. Allerdings, mir hat der Mitarbeiter gesagt, also Herr Brunner, ich muss ehrlich sein, wir haben nicht so viele Ingenieure, wie Tesla die hat. Und deswegen haben sie nicht so oft, das geht langsamer. Ja? Auf der anderen Seite, wenn ich mir so ein Auto kaufen würde, würde ich das die nächsten 10 Jahre fahren. Und da hätte ich dann schon die Geduld. Ich meine, ein Kollege von mir, ein Freund von mir, wartet ja bis heute auf sein FSD und hat es bis heute nicht seit 8,5 Jahren. Also insofern, muss man einfach ein bisschen geduldig sein. Und muss aber trotzdem sagen, es gibt so ein paar Sachen, die mir nicht gefallen haben in der Software, zum Beispiel Verbrauchsdaten. Mir sind Verbrauchsdaten unheimlich wichtig und ich glaube, vielen Elektroautofahrern sind die Verbrauchsdaten eminent wichtig. Es gibt keine Grafik, wo ich sehen kann, wie jetzt in der Vergangenheit der Stromverbrauch war. Ihr kennt diese Kurve beim Tesla, die gibt es nicht. Es gibt nicht mal die Durchschnittsangabe auf 100 Kilometer, sondern man bekommt erstens gesagt, wie viele Kilowattstunden man verbraucht hat. Ja, also du hast jetzt bisher seit dem letzten Laden 5 Kilowattstunden verbraucht und du kannst sehen, wie weit du mit einer Kilowattstunde kommst. Ja, dann kannst du es selber hochrechnen oder keine
Taschenrechner rausholen.
Taschenrechner rausholen und rechnen. Also das fand ich irgendwie ein bisschen doof, weil zu wissen, mit einer Kilowattstunde komme ich so und so weit, hilft mir jetzt nicht wirklich sehr viel weiter. Es ist dann halt so ein Pi mal Daumen-Wert, ne? Und das ist blöd. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil, das hat mir der Mitarbeiter auch gesagt, viele der Ingenieure, die da an dieser Software schreiben und arbeiten, die kommen ursprünglich von Tesla und kennen das. Und er meinte, es wird sicher irgendwann kommen, aber ja, sie sind nicht so viele und deswegen dauert das vielleicht ein bisschen länger. Aber das hat mich schon sehr gestört. Auf der anderen Seite weiß ich ja, wie weit ich mit einer Kilowattstunde mit meinem Model S komme, weil das habe ich mir selber irgendwann mal ausgerechnet. Das zeigt ja das Tesla-Fahrzeug nicht an, diesen Wert. Und ich weiß, dass ich mit meinem Auto, mit meinem Model S tatsächlich mit einer Kilowattstunde ungefähr 5 Kilometer weit komme im Sommer. Und der Lucid schafft das im Winter. Weil ich habe tatsächlich heute die Angabe gehabt, eine Kilowattstunde 4,9 verbrauchen. Ich bin durch die Stadt gefahren, ich bin über die Autobahn gefahren, ich bin bergauf gefahren, ich bin bergab gefahren. Also aus dem Kessel raus und wieder in den Kessel rein und hatte dann einen Verbrauch bei einer Außentemperatur von ungefähr 7 Grad von 4,9. Das ist erstaunlich. Mit Winterreifen, das ist wirklich erstaunlich. Und wenn man sich das Auto näher anschaut, dann sieht man auch, warum das so ist. Also das ist so dermaßen gut designt, lufttechnisch, ja, aerodynamisch designt, das ist fantastisch.
Das habe ich auf dem Hockenheimring erlebt tatsächlich, weil da gab es ja dieses Effizienzrennen letztes Jahr, als auch das E4-Testival war.
Ja.
Nee, das war davor das Jahr tatsächlich. Ich weiß gar nicht, der Lucid ist, glaube ich, letztes Jahr auch. Nee, der ist nicht gefahren, genau. Aber vorletztes Jahr ist er gefahren und da hat er also sowas von den Sieg eingefahren mit richtig Abstand, weil er sehr effizient auch über die 24 Stunden dann war. Und man darf nicht vergessen, es ist ein Riesenauto. Ja, also es hat viel Gewicht. 5 Meter. Genau. Das macht schon was aus. Aber wenn ich halt den CW-Wert sehe, ist der einfach sehr, sehr tief, ne? Also sehr wenig luftanfällig. Ich weiß gar nicht, was der aktuell für einen CW-Wert hat, aber Tesla hat ja irgendwie 0,21, also mein altes Model S zumindest. Da muss man schon erstmal hinkommen.
0,19 irgendwie sowas.
Also ja, okay. Unter 2. So, wenn man vergleicht, der neue ID.7 zum Beispiel hat 2,7, glaube ich. Also das ist schon nochmal ein Unterschied, was man da irgendwie spart. Also wenn man so die Großen sich mal anguckt, da ist schon eine Welt zwischen.
Also ich fand den auch unheimlich schön zu fahren. Also man hat sofort das Gefühl gehabt, man hat dieses Auto gut im Griff und fühlt sich damit heimisch. Mir kam das Auto ein bisschen schmaler vor innen drin als mein Model S. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, das Auto ist schmaler. Ich glaube, das ist gar nicht schmaler, sondern es ist einfach so genial designt innen drin, dass man einfach das Gefühl hat, dass es schmaler ist. Ne? Man sieht vorne die Motorhaube nicht, außer man reckt sich so nach oben. Die sieht man nicht. Ich habe es eigentlich ganz gern, wenn man die Motorhaube sieht. Also ich weiß nicht, ob ihr den Mercedes-Benz 190 kennt. Der hat ja so eine langgezogene. Das finde ich einfach toll, wenn man so vorne die Motorhaube sieht. Das tut man weder beim Model Y, noch sieht man das beim Lucid Air. Beim Model S sieht man die Haube.
Aber da hast du auch noch den Stern vorne, ne? Also beim 190er
ja, ich weiß gar nicht mehr, ob ich da den Stern drauf hatte. Ich hatte mal einen 190er, Baby-Benz so genannt, weil der kam damals auf den Markt, als ich so gerade in der Zeit, wo ich so meinen Führerschein gemacht habe, glaube ich. Also um die Zeit herum und ich fand das Auto damals toll, ehrlich gesagt. Und dann hat man es wieder aus den Augen verloren und dann habe ich es mir eben als Oldtimer sozusagen damals gekauft und war total happy mit diesem Fahrzeug. Also das Fahrgefühl fand ich einfach toll. Aber ich glaube, bei den heutigen Autos ist es einfach so, dass du das einfach nicht mehr hast. Das ist einfach, ja, dem CW-Wert geschuldet und so weiter und so weiter. Also Software war okay, aber wirklich noch ausbaufähig, aber selbsterklärend. Also ich finde, die haben einen guten Job gemacht. Was ich auch ganz nett fand, war, dass der mittlere Monitor eingefahren werden kann. Sehr einfach, indem man einfach kurz nach oben wischt auf dem Monitor und zack, geht das Ding rein. Und wenn du wieder nach unten wischst, kommt das wieder raus. Das finde ich vor allem bei Nachtfahrten ganz angenehm, glaube ich, kann das sein, wenn du einfach nicht so viel Licht im Cockpit haben möchtest und Ablenkungen, sondern ne, Dunkelheit möchtest und nach draußen gucken möchtest, was man ja tun sollte beim Autofahren. Autopilot-Dinge habe ich jetzt nicht ausprobiert. Das war einfach zu stressig mit dem Verkehr tatsächlich, weil ja, es war einfach wahnsinnig viel Verkehr und da will ich nicht rumhantieren und gucken, wo schalte ich das jetzt genau ein und wie funktioniert das genau. Habe ich nicht ausprobiert. Man kann 3 Fahrstufen aussuchen. Also ich habe jetzt die Namen nicht mehr, aber ja, entspannt und dann so das mittlere und dann sportlich kann man fahren. Ich habe das mittlere tatsächlich meistens gewählt oder das entspannte. Ich habe auch das sportliche, wo du dann richtig über 800 PS bekommen hast, ausprobiert. Aber das fand ich etwas unangenehm, weil da musst du wirklich extrem vorsichtig mit dem Gaspedal umgehen. Also wirklich extrem. Sonst bist du die ganze Zeit am Nicken, ja, also mit dem Kopf. Also meine Frau würde es sofort verbieten, diesen Fahrmodus, weil du wirklich extrem feinfühlig fahren musst. Aber das Auto hat dann Bums, ja, also das muss man sagen. Aber selbst wenn du auf entspannt das Ganze machst, hat er trotzdem noch eine Wahnsinnsbeschleunigung. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass mir da irgendwas fehlt. Überhaupt nicht. Was die Rekuperation betrifft, das fand ich auch noch interessant. Die Rekuperation ist deutlich stärker, als ich es gewöhnt bin. Also ich fand sie sogar noch stärker als beim Model Y. Die technischen Werte habe ich ehrlich gesagt nicht, aber mir kam es so vor. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass er einfach mehr schlucken kann, der Akku, weil er einfach größer ist. Bei 116 Kilowattstunden Akku kannst du natürlich größere Ströme handeln und da ist die Rekuperation einfach stärker. Also ich habe das Bremspedal tatsächlich auf den 40 Kilometern, die ich gefahren bin, in dieser Stunde, also ich hatte wirklich viel Stau, habe ich ein einziges Mal benutzt. Also wirklich ein einziges Mal habe ich die Bremse getreten. Ich habe extra darauf geachtet. Rekuperation ist also deutlich stärker als bei meinem alten Model S. Ich weiß nicht, wie es beim neuen Model S ist, die Rekuperation. Und du stehst auch, also bis zum Stillstand kannst du damit bremsen mit dem Fahrzeug. Und das fand ich super, super angenehm.
Aber was auch sehr groß ist, apropos Größe, ist ja der Frunk. Das ist eine riesen Wanne, ne? Also ich war erstaunt, wie riesig das Teil ist und wie tief das dann da runter geht.
Ja.
Weil er in der Bauart und? Genau durch diese Strecken platzieren von deren Antriebseinheit, die haben das mal gezeigt, ihre Antriebseinheit, übrigens der Tesla, das war ein Tesla-Ingenieur, der Peter Robinson, der dann rübergegangen ist, sowas angefangen zu gründen. Dann haben die diese Einheit mal auf unserem Showcase gezeigt, die passt in eine Sporttasche. So klein ist. Und das war ein Motor, eben, das sind ja zwei Motoren, jeweils mit 500 und irgendwas an PS. Somit erzeugt sich eine Gesamtleistung von Kilowatt von über 1000 PS insgesamt auf jeden Fall. Und unglaublich kompakt gebaut. Und wie gesagt, dann durch einen unglaublichen Wumms. Ne? Und wie gesagt, wie ich da drin saß, ich fand das kann man gar nicht beschreiben. Ne? Dieses große, schwere Auto, wie das dann lossprintet nach vorne. Das war ein unglaubliches Gefühl.
Wobei, es kam mir gar nicht so groß vor, als ich drin saß. Wobei, man sagen muss, bei meinem Model S ist mein Sitz, mein Fahrersitz, am Anschlag hinten. Dann passt es aber auch. Ja? Also ich passe rein. Beim Lucid Air, da hätte ich noch weiter gehen können mit dem Sitz. Also war noch durchaus ein paar Zentimeter, hätte ich es noch nach hinten schieben müssen. Also ich hatte ein bisschen mehr Platz in diesem Fahrzeug. Nochmal zum Frunk. Was Herr Tesla bis heute nicht hingekommen hat, ist einen elektrischen Frunk, dass man das vorne elektrisch öffnet. Ja, das haben sie ja bis heute nicht hingekriegt. Beim GT, ja. Beim Pure nicht, aber beim GT kannst du das Ding elektrisch öffnen. Du kannst auf Knöpfchen drücken, beziehungsweise auf die entsprechende Bildschirmtaste und dann geht er vorne auf und wenn du nochmal drauf drückst, geht er auch wieder zu. Von ganz alleine. Kann man da hinbauen. Also ich verstehe nicht, warum Tesla das nicht hinbekommt. Ich weiß, das gibt es im Zubehörhandel, aber ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, was das betrifft.
Ja, das große Fahrzeug fährt auf jeden Fall, glaube ich, weit über 330 Stundenkilometer. Na, das ist ähnlich wie ich glaube, der Plaid, der ist ja auch in dem höchsten Form, wenn man den sich komplett verkonfiguriert, auch fähig, glaube ich, weit über 300 Stundenkilometer zu fahren.
Also der GT, hat er mir gesagt, fährt 270. Also das sind aber Geschwindigkeiten, die ich persönlich nicht brauche. Also mein Model S fährt 217. Ich bin das zweimal gefahren nachts, als die Autobahn frei war und ich fühle mich damit nicht wohl. Wobei man sagen muss, das Fahrwerk meines Model S ist nicht dafür gebaut und auch die Bremsen nicht, um hohe Geschwindigkeiten in der Höhe zu fahren normalerweise. Ja, also man kann es mal fahren. Aber wenn du zwei, dreimal gebremst hast, dann fängt die Bremse ja schon an zu faden, wenn du da wirklich mal bremsen musst. Ja. Die sind einfach nicht dafür gebaut. Zumindest meins nicht. Mein Model S 60 nicht.
Man muss ja auch überlegen, wie das zustande kam. Also das Model S ist ja mit Daimler gebaut worden, für Fahrzeuge mit Komponenten von Daimler, die ja gar nicht für das große Gewicht ausgelegt waren. Also insofern, da muss man... Das ist ein anderer Entwicklungsstand. Ne? Also wir vergleichen jetzt Äpfel mit Birnen. Normalerweise musst du jetzt das neue Model S mit dem Lucid vergleichen.
Ja.
Das ist so eine Generation, aber mit einem alten Model S, da ist das alte Model S einfach schon gefühlt 10 Jahre älter. Ja. So, das sind halt zwei Autogenerationen.
Aber was mir auch aufgefallen ist, im Tesla wird ja wirklich gar kein Knopf mehr irgendwo angebracht, außer vielleicht für die Warnblinkanlage. Im Lucid Air ist das ein bisschen anders gelöst. Da gibt es tatsächlich auch ein paar Knöpfchen und ich finde das richtig, richtig gut. Also ich bin Fan von solchen Knöpfen. Es gibt Knöpfe für die Klimaanlage, es gibt Knöpfe oder Drehräder für die Lautstärke und solche Geschichten. Die gibt es da, die gibt es im Tesla nicht. Ich hätte gerne Knöpfe und ich habe dann auch mit dem Mitarbeiter darüber gesprochen. Also jetzt mal ganz abseits von der politischen Lage rund um Tesla, wo ja viele sagen, ich kaufe keinen Tesla mehr. Was würde ich mir jetzt heute kaufen tatsächlich, wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Model S oder einem Lucid Air? Und es wäre eine schwierige Entscheidung, aber ich glaube, ich würde tatsächlich den Lucid nehmen, weil es einfach das technisch bessere Auto ist. Was mich ein bisschen zögern lässt, ist die Software. Die ist halt nach wie vor bei Tesla deutlich besser. Ich muss auch, also auch die Navigation, die ich jetzt nicht ausprobiert habe. Also ich habe jetzt nicht irgendein Ziel eingegeben, geguckt, wie es dann funktioniert. Aber die Karte an sich, die fand ich sehr unübersichtlich. Die hat mir nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob er von sich aus die Ladepunkte einplant. Das habe ich nicht probieren können in der kurzen Zeit. Insofern weiß ich es nicht. Was aber zum Beispiel auch wieder gut ist, wir haben ein 900-Volt-System. Ja, also das Ding kann richtig schnell laden, also mit 300 kW in der Spitze, da ist Tesla noch nicht und zumindest nicht bei Model S und Model X, bei Model Y und bei Model 3 sowieso nicht, da sind die schon mal wieder auch einen Schritt weiter. Also es ist das technisch, also von der Hardware gefällt mir das Fahrzeug besser als ein Tesla, von der Software gefällt mir der Tesla nach wie vor deutlich mehr und dann muss man halt abwägen, möchte ich eher meinen Fokus auf die Software legen oder möchte ich doch eher meinen Fokus auf die Hardware legen. Das muss dann jeder für sich entscheiden, aber das technisch bessere Auto kommt mir so vor und ich bin jetzt kein Autoexperte, aber für mich ist tatsächlich der Lucid das technisch fortschrittlichere Auto. Wie gesagt, ich habe das neue Model S noch nicht gefahren, wobei, wenn ich dann schon wieder diese Blinkknöpfe am Lenkrad sehe, dann kriege ich ehrlich gesagt das Kotzen. Ich habe es übrigens inzwischen ausprobiert bei einem Model 3 mit den Blinkknöpfen am Lenkrad. Ich finde es...
Im Kreisverkehr.
Entschuldigung. Im Kreisverkehr, du suchst die ganze Zeit und dann willst du schnell irgendjemanden unterholen, dann suchst du den Knopf und nee.
Das, aber also, beim Model Y, dem letzten jetzt, dem Uniper, ne, der gerade rausgekommen ist,
ist ja wieder ein Lenkstockhebel dran. Genau. Ne? Das spricht doch Bände. Also wenn Tesla den nicht einspart, weil die sparen, die machen das ja nicht. Also man muss doch auch mal ehrlich sein. Also Tesla macht das ja nicht, weil sie sagen, das ist moderner und das sagen sie zwar, aber Tesla spart sich dabei, was weiß ich, 10 Euro für diesen Linkhebel. 10 Euro mal 1 Million Autos sind halt 10 Millionen Euro, die du damit sparst. Ja? Und dann verkaufst du es denen aber heute als fortschrittlich. Ist Quatsch. Und das haben sie offensichtlich jetzt auch selber gemerkt, dass es Quatsch ist. Es ist einfach, also ich weiß, dass es YouTuber gibt, die das ganz toll finden. Und ich weiß, dass es andere Leute gibt, die sagen, es gibt nichts Besseres. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da tun sich da einige Leute das schönreden. Ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, du hast das Auto nur ein paar Stunden gefahren. Also ich war mal mit dem Model 3, mit dem abgedateten Model 3 als Leihwagen von Tesla. Herzlichen Dankeschön übrigens dafür nochmal unterwegs. Und ich fand diese Blinkknöpfe einfach zum Kotzen. Also mir kann niemand erzählen, dass er, wenn er durch den Kreisverkehr fährt, und ich fahre durch viele Kreisverkehre, wenn ich durch Frankreich fahre, ne? Also Frankreich ist ja, also da kommst du ja alle 200 Meter an den Kreisverkehr, ja, also das ist ja brutal, wenn du in der Landstraße fährst,
kommst du ständig an den Kreisverkehr. Diese N, ne? N, ja.
XY. Genau, oder, diese Route National. So, da kommst du ja ständig an irgendwelche, da gibt es keine Ampeln und das ist auch gut so, dass es das gibt, aber ich habe keinen Bock, immer im Lenkrad zu suchen, wo jetzt der Knopf ist. Und ich glaube also nicht,
dass ADAC hat ja auch die Funktionalität von genau diesen wenigen Knöpfen mal bemängelt, ja, dass sie dadurch sozusagen auch, also wenn du das Auto lange genug fährst, dann mag das vielleicht alles schön und gut sein, aber wenn du den zum Beispiel als Mietwagen oder keine Ahnung, nur mal eben so fährst, dann hast du arge Probleme sozusagen, den Wagen auch unter Kontrolle zu kriegen und damit auch sicher unterwegs zu sein. Also das hat der ADAC gesagt, das waren jetzt nicht wir, sondern das ist schon mal ein anderer Schnack, wenn dann quasi die Bedienung, ich glaube, ausreichend oder mangelhaft sogar war. Also so in dem Dreh waren sie dann schon in der Bewertung.
Vor allem, ich habe ja schon vor Jahren, also als ich noch selber Videos auf YouTube gemacht habe und veröffentlicht habe, vor Jahren mal ein Video dazu gemacht, was ich davon halte, dass es keine Knöpfe mehr im Tesla gibt. Klar, es sieht super schick aus, das ist überhaupt keine Frage. Ein Monitor fertig. Sieht schick aus, kann man ja sagen, es ist Geschmackssache. Aber wenn es jetzt um das Thema Sicherheit geht, das ist ein totaler Scheiß, Entschuldigung, weil ich möchte, wenn ich fahre, also wenn ich Auto fahre, möchte ich ja möglichst wenig von der Fahrbahn abgelenkt werden. Und wenn ich jetzt die Klimaanlage verstellen möchte, ja, und sagen möchte, so, ich möchte es jetzt wärmer oder kälter machen, möchte ich nicht gucken auf die Klimaanlage, wo ich sie verstelle, sondern ich will einfach ohne hinzugucken das verstellen können. Jetzt kommen wieder die anderen um die Ecke und sagen, ja, aber du kannst es ja über die Sprachsteuerung machen. Ja, kann man. Aber ich habe keinen Bock darauf, weil man mit der Sprachsteuerung so sprechen muss, wie die Sprachsteuerung das haben möchte. Nicht mit meiner Sprache, sondern ich muss die Sätze sagen, die die Sprachsteuerung von mir haben möchte. Habe ich keinen Bock drauf. Tut mir leid, will ich nicht. Mache ich nicht,
das ist,
kann ich nicht, bin ich zu alt wahrscheinlich dafür. Will ich nicht. Ich will einen Knopf haben.
Das ist auch ein Grund gewesen, warum ich den ersten Tesla, den ich ja hatte, ohne Autopiloten nicht wirklich gerne gefahren bin, weil du ja im 7. Untermenü irgendwas einstellen musstest während der Fahrt und das lenkt einfach ab. Ja. Also ist, selbst bei Tesla ist es eigentlich schon schöner, du hast den Autopilot drin, wenn du dann tatsächlich in der, also beim alten Model S schon in der Navigation irgendwas umstellen möchtest.
Ja, weil wenn du mit dem neuen unterwegs bist, dann ist da innen eine Kamera und die fängt an zu motzen, wenn du anfängst, am Monitor rumzumachen und im Autopilot-Modus bist. Ja, das dauert ja keine 5 Sekunden, dann fängt die schon an zu motzen. Auch extrem nervig. Und wenn ich oben mein Sonnendach aufmachen möchte, möchte ich einfach mit dem Arm nach oben gehen, auf den Knopf drücken und dann geht das auf. Und nicht in irgendwelchen Untermenüs suchen, wo ich das dann wieder aufmache. Da sieht das schick aus auf dem Bildschirm und diese Animation, wie dann das Dach aufgeht. Aber das brauche ich alles nicht. Genauso wenig, wie ich übrigens brauche, das ist auch so ein Punkt, habe ich auch schon mal angesprochen hier an dieser Stelle, ich brauche auch nicht auf der Anzeige, was das Auto sieht. Ja, also, dass da jetzt ein Auto ist und links eine Mülltonne ist und da vorne ein Fußgänger und da vorne ein Radfahrer, das sehe ich alles mit eigenen Augen draußen auf der Straße. Ich brauche die Anzeige nicht im Auto. Das nervt mich, aber es gibt ganz viele, die sagen, wow, jetzt toll, jetzt erkennt er sogar Mülltonnen. Ja, wozu? Ich weiß es nicht. Und das sind so Sachen, also da ist das letzte Wort, glaube ich, noch nicht gesprochen. Und da werden wir sicher noch öfter drüber diskutieren. Aber nicht heute. Brech das jetzt einfach mal ab. So. Wir wollen nämlich noch ganz kurz über ein anderes Thema sprechen. Wir sind ja jetzt mitten im Jahr, ja, oder am Anfang des Jahres 2025. Und wir wollten noch ein bisschen darüber sprechen, dass ja, jetzt dieses Jahr endlich mal Kleinwagen auf den Markt kommen, Julia. Ne? Also wir warten ja alle drauf, dass es bezahlbare Elektroautos auf dem Markt gibt. Es muss ja nicht ein Lucid Air für 100.000 Euro sein. Es könnte ja auch mal ein Auto für 17.000 Euro sein. Das hat dann vielleicht nicht diese Funktionen und so, aber es fährt halt auch von A nach B und es können sich einfach mehr Leute leisten, ne? Julia.
Genau, also erstmal gibt es vielleicht Leute, die möchten und können nur vielleicht 20.000 Euro ausgeben. Also da ist ein Kleinwagen natürlich derjenige welcher. Wir wissen ganz genau, dass es aktuell relativ wenig Fahrzeuge am Markt gibt. Also 3 unter 20.000, also der Dacia Spring mit 17.000 Euro quasi Einstiegspreis ist so der günstigste. Was natürlich diese Woche schön angekündigt wurde, ist, dass zumindest aus dem VW-Konzern jetzt 2 Kleinwagen kommen. Nämlich einmal der Cupra Raval und der ID.2, die zumindest in die Vorserienproduktion gehen. Also zumindest der Cupra geht jetzt in die Vorserie und der ID.2 geht dann quasi Mitte des Jahres in die Vorserie, sodass man den nächstes Jahr auch in Serie kaufen kann. Und das sind Fahrzeuge, die natürlich eher dem Geldbeutel sozusagen entsprechen und das Oberklasse-Modell natürlich in der ganz anderen Weise nach unten sozusagen dann auch am Markt, ja, einfach ausstechen.
Und witzigerweise finde ich immer, wenn du VW anguckst, wie damals auch bei ID.3, und dann kam ja der Cupra raus und dann siehst du, irgendwie wirkt der sportlicher. Ein bisschen aggressiver, sportlicher, die Front ist ein bisschen netter gemacht. Und ich finde VW dann immer so, das ist so lieb, so konservativ. Ne? Und jetzt schon wieder, man sieht's. Der ID.2, nettes Auto, ohne Frage. Ich glaube, wird auch viele Leute wieder finden. Aber irgendwie der Raval direkt auf den Bildern, die ersten Bilder, die man sah, direkt wieder sportlicher, ein bisschen aggressiver, hatte mehr Konturen, mehr Feinschliff, ne? Ist das, findest du das auch oder siehst du das ganz anders?
Das ist die Marke tatsächlich, also das ist der Marke geschuldet, weil ja selbst Seat immer sportlicher sein durfte als VW. Also selbst wenn man jetzt, ich sag mal, einen alten Ibiza, den habe ich jetzt gerade vor Augen, gegen einen, weiß nicht, Polo oder Golf stellen würde, gegen den GTI, sah der einfach irgendwie in Summe schon schnittiger aus, weil die einfach vom Design her das so einfach haben konnten. Also im Gegensatz dazu würde ich jetzt einfach mal den Skoda sehen. Der durfte gefühlt für mich nie schön aussehen. Der musste einfach irgendwie praktisch kantig gut sein. Hat so jede Marke in dem VW-Konzern irgendwie so das eigene Look and Feel, würde ich einfach mal sagen.
Ja, wobei ich finde VW auch jetzt hier, dein Beispiel, wenn ich den Enya, N-Rock oder wie diese Marken heißen von denen, die finde ich auch, die irgendwie sehen die besser aus. Die wirken einfach von dem ganzen Design sportlicher, abgekanteter, etwas schärfer gezeichnet und an den Konturen. Und VW wirkt immer so schön, ohne Frage, aber dagegen sehr konservativ.
Ne? Ja. Ja. Ja, muss der Masse gefallen, ne?
Absolut, mir nicht alleine, genau. Da zählt meine Meinung vielleicht auch weniger.
Ja. Naja, aber es ist ja gut, dass der Konzern, der VW-Konzern die Möglichkeit hat, einfach das gleiche Fahrzeug im Grunde unterschiedlich zu vermarkten. Also einmal konservativ, einmal sportlich, einmal futuristisch und so weiter. Und so kann man ja alle bedienen. Auch von den Preisen her gibt es ja Unterschiede. VW kostet meistens mehr, ein Audi kostet noch mehr und dafür ein Seat weniger und so weiter und so weiter. Und so kann man eben alle mehr oder weniger bedienen. Aber ja, wir warten halt alle, Julia, auf das günstige Elektroauto. Und es scheint sich aber jetzt so langsam was zu tun. Im Jahr 25 muss es ja auch, darüber haben wir uns ja auch schon an dieser Stelle unterhalten, weil ja eben einfach die Konzerne mehr Elektroautos verkaufen müssen. Sonst jetzt teuer für die Konzerne und das wollen die natürlich vermeiden. Gut, ich würde sagen, wir machen Schluss an dieser Stelle. Die halbe Stunde ist weit überschritten. Wir haben uns heute über den Lucid Air unterhalten. Ich werde jetzt mal auf mein Bankkonto gucken, ob ich da genug Geld drauf habe, um mir den leisten zu können. Ich fürchte ich habe, also der günstigste kostet mittlerweile 85.000. Also es sind halt Preise im Bereich Model S, Model X, also durchaus eine Alternative für diese Fahrzeuge. Aber das sind natürlich auch bei Tesla nicht mehr die Massenfahrzeuge. Also das Model S und Model X verkaufen sich ja nicht mehr so wahnsinnig oft in der Welt. Und insofern ist es für viele eben keine Alternative. Es wäre natürlich schön, wenn Lucid ein kleineres Fahrzeug veröffentlichen würde. Es wird demnächst noch ein SUV kommen. Aber der wird auch wieder 85.000 roundabout kosten. Und das ist dann halt ein bisschen teuer. Und auch da warten wir auf einen kleineren Wagen vielleicht irgendwann mal von Lucid. Wir werden sehen. Diese Frage werden wir heute nicht mehr beantworten, aber viele weitere Fragen nächste Woche vielleicht mit Wolfgang Pau und mit Julia Maulhardt und mit mir und vielleicht dann auch wieder mit André im Hintergrund oder mit Jessica, die dann auch wieder dabei sein wird, hoffentlich. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss Wolfgang, tschüss Julia, tschüss.
Tschüss.